GmbH. Das sind zwei Gruppen und die haben einen Homomorphismus von der ersten Gruppe G in die zweite Gruppe H. Das heißt also eine strukturverträgliche Abbildung, eine Abbildung, die die Eigenschaft hat, dass wenn Sie hier zwei Elemente verknüpfen und dann abbilden oder Sie bilden zuerst die beiden Elemente ab und verknüpfen nachher in der Gruppe H, so ist das egal, in welcher Reihenfolge Sie das auslösen können. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Und dann folgt, dass die Faktorgruppe G faktorisiert nach dem Kern von V isomorph ist zum Bild. Und man kann einen Isomorphismus konkret abgeben, nämlich die Abbildung von der Faktorgruppe ins Bild, wo Sie einfach die Nebenklasse A drin Kern V abbilden auf das Bild von A, ist ein Isomorphismus. Das ist also ein Isomorphismus. Voraussetzung, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, ist, dass der Kern von Phi ein Normalteiler der Gruppe G ist, ja, das heißt also eine Untergruppe, mit der Eigenschaft, dass die Linksnebenklassen und die Rechtsnebenklassen übereinstimmen. Das ist ein Normalteiler. Dann können wir die Menge der Nebenklassen als Gruppe auffassen. Man kann mit den Nebenklassen dann rechnen, also so wie man es mit Restklassen tut. Dann ist das also eine wohl definierte Faktorgruppe und das Bild von G unter dem Isomorphismus V, also die Menge aller Bilder, jede Teilmenge in H, die also als Bild auftritt, muss eine Untergruppe von H sein. Dann haben wir hier zwei Gruppen. Und diese beiden Gruppen sind isomorph, das heißt also, sie unterscheiden sich voneinander nur durch die Bezeichnung der Elemente, beziehungsweise die Bezeichnung der Gruppenoperation. Von der Struktur her ist das wirklich ganz genau das Gleiche. Gut, wollen wir vielleicht ein Beispiel zum Homomorphiesatz uns anschauen, dass vielleicht diese doch sehr abstrakten Zusammenhänge etwas mehr anschaulich. Betrachten Sie zwei Gruppen. Sie haben zwei Gruppen mit sechs Elementen. Das sind bis auf Isomorphie sogar die einzigen beiden mit sechs Elementen, die möglich sind. Die Gruppe G mit der Operation Ring und die Gruppe H mit der Operation Stern. Sie sehen also hier in der linken Gruppe, das neutrale Element ist E, also hier E multipliziert mit irgendwas aus der obersten Zeile, gibt immer genau dieses Element, ja, auch in der anderen Richtung. Die Spalte hier und die Zeile hier verraten uns also, dass E hier das neutrale Element ist. Dass das Ganze eine Gruppe ist, muss man nachrechnen, insbesondere mühsam ist hier das Assoziativgesetz nachzuweisen. Alle anderen Eigenschaften sind offensichtlich erfüllt. Ja, in jeder Zeile und in jeder Spalte kommt jedes Element genau einmal vor. Aber das muss so sein, weil in einer Gruppe können Sie immer kürzen. Also da muss in jeder Zeile und in jeder Spalte jedes Element genau einmal vorkommen. Insbesondere müssen Sie das neutrale Element in jeder Zeile antreffen und in jeder Spalte. Auch das ist hier erfüllt. Aber es gibt ein neutrales Element, es gibt ein inverses. In dem Fall ist es sogar kommutativ, denn diese Operationstafel ist symmetrisch bezüglich der Hauptdiagonale. Das ist also sogar eine kommutative Gruppe. Und diese Gruppe ist isomorph zu Z6, ja, also zu den Restklassen Modulo 6 mit der Addition. Bei der zweiten Gruppe hier haben wir auch ein neutrales Element. Wie wir hier sehen, ist N das neutrale Element. Die erste Zeile wiederholt hier genau die Reihenfolge der Gruppenelemente, ebenso wie die erste Spalte. N ist also das neutrale Element. Ja, auch hier alle Eigenschaften, die man auf den ersten Blick sieht, Ja, das neutrale Element in jeder Zeile, in jeder Spalte. In jeder Zeile und in jeder Spalte kommen alle Elemente genau einmal vor. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kommutativ ist diese Gruppe nicht, weil hier haben Sie zum Beispiel ein Y stehen. Genau gegenüber haben Sie ein X stehen. Also das ist keine kommutative Gruppe. Assoziativ gesetzt müsste man hier auch wieder prüfen, damit man sieht, dass das wirklich eine Gruppe ist. Aber diese Gruppe ist isomorph zur S3, ja, zur symmetrischen Gruppe mit drei Elementen, also mit Menge oder Permutationen von drei Elementen. Diesen Isomorphismus kann man sich überlegen, ja, und da sieht man, dass das eine Gruppe ist, ohne das assoziativ gesetzt noch extra prüfen zu müssen. Gut, also wir haben hier zwei Gruppen mit sechs Elementen. Und wir nehmen einen Isomorphismus. Oh, wir nehmen keinen Isomorphismus, wir nehmen einen Homomorphismus. Die Abbildung Phi von G nach H macht folgendes. Die Elemente E und C werden auf das neutrale Element abgebildet. Die Elemente A und D werden auf das Element U abgebildet. Und die Elemente B und F werden auf das Element V abgebildet. Gut, auf den ersten Blick sieht man sicher nicht, dass das ein Isomorphismus ist, man kann es aber nachrechnen. Ja, prüfen Sie einfach, ob Phi von x mal y, Phi von ein Produkt von zwei Elementen hier, ist immer das Produkt der Bilder. Müsste man nachprüfen, gut, Sie glauben mir das, ja, das ist ein Homomorphismus. Indizien hier gibt es schon, also das E, das neutrale Element, wird auf das neutrale Element abgebildet. Dann kann man sich auch überlegen, ob das mit den Inversen passt. Das sieht man auch noch recht schnell, also man kann es irgendwie plausibel machen, dass das wahrscheinlich ein Isomorphismus ist. Aber konkret nachrechnen, da müsste man ein bisschen mehr tun. Gut, aber das ist ein Homomorphismus. Und damit wir das Ganze besser sehen, ja, ordnen wir die Elemente der Gruppe G. Und zwar so um, dass wir immer gleiche Elemente, die aufs gleiche abgebildet werden, hintereinander schreiben. Das heißt also, da kommen einmal E, C werden beide auf das neutrale Element abgebildet, A, D werden beide auf das Element U abgebildet und nachher B, F wird auf das Element V abgebildet. Und das werden wir nachher einfacher sehen, was sich hier tut. Na gut, jetzt können wir die Abbildung durch Farben symbolisieren. Ja, das heißt also, die roten Elemente werden auf das rote abgebildet, die grünen Elemente werden auf die grünen Elemente abgebildet und die blauen Elemente auf die blauen Elemente. Und jetzt sehen Sie hier schon, die roten Elemente bilden den Kern. Ja, EC wird auf neutrale Elemente abgebildet. Der Kern, das sind alle Elemente, deren Bild das neutrale Element in der anderen Gruppe ist. Also die roten Elemente sind der Kern dieses Homomorphismus Phi. Und wenn Sie den Kern, der besteht also aus den Elementen E und C, mit dem Element A multiplizieren, das heißt, Sie bilden der Reihe nach A Ring E und A Ring C. Dann erhalten Sie A Ring E ist natürlich A, das ist also dieses A hier, A Ring C muss man in der Tabelle nachschauen, was da rauskommt, das ist genau das Element D. Das heißt, die grünen Elemente bilden eine Nebenklasse des Kerns. Und der Kern ist hier ein normaler Teiler. Warum ist das so? Das muss so sein, wenn die linke Gruppe eine kommutative Gruppe ist, also damit ist jede Untergruppe. Und dass der Kern eine Untergruppe bildet, sieht man hier, wenn Sie sich dieses Quadrat hier anschauen, sehen Sie, Rechnen mit E und C führt aus der Menge nicht hinaus. Ja, und das hier ist genau isomorph zu den Restklassen Modulo 2. Wenn Sie E als 0 quer und C als 1 quer interpretieren, dann ist das genau die Gruppe Z2. Also das ist eine Gruppe mit zwei Elementen, das ist also eine Untergruppe. Als Untergruppe einer kommutativen Gruppe ist es auch immer ein Normalteiler. Ja, als Kern eines Isomorphismus muss es auch ein Normalteiler sein, selbst dann, wenn diese Gruppe nicht kommutativ wäre. Also der Kern ist ein Normalteiler, A mal Kern ergibt die beiden grünen Elemente, die sind also die Nebenklasse A Ring Kern von Phi, ja, alle Elemente des Kerns der Reihe nach, jedes von links mit A multipliziert. Das Element B ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, es muss also in einer anderen Nebenklasse liegen. Dann nehmen wir einfach B, Ringkern von Phi. Warte, das ist jetzt falsch, da sollte BF stehen. Ja, da sollten die beiden blauen Elemente stehen. Also B und F soll hier stehen. Das ist also die zweite Nebenklasse. Gut, A-Ringkern Phi hätten wir genauso gut als D-Ringkern Phi bezeichnen können, denn wenn Sie die Elemente des Kerns mit D multiplizieren, bekommen Sie auch die beiden Elemente A und D, nur halt in anderer Reihenfolge. Ebenso B-Ringkern Phi ist genauso gut wie F-Ringkern Phi. Also die Darstellung hier der Nebenklassen durch ihren Repräsentanten ist nicht eindeutig. Sie können hier irgendein Element aus der Nebenklasse nehmen, A oder B. Das liefert jeweils die gleiche Nebenklasse. Gut, wir sehen jetzt bei diesen Kernelementen Folgendes. E und C sind zwei grüne Elemente, die werden beide auf das neutrale Element, zwei rote Elemente, die werden beide auf das neutrale Element abgebildet. Die beiden grünen Elemente aus der Restklasse, aus der Nebenklasse A in Kern Phi, werden beide auf U abgebildet und B und F werden beide auf V abgebildet. Das heißt, die Bilder aller Elemente aus derselben Nebenklasse, das ist immer dasselbe Bild. Das ist kein Zufall. Das ist die Wohldefiniertheit dieser Abbildung hier. Wenn Sie diese Abbildung hier anschauen, dann sehen Sie, was machen wir? Wir nehmen eine Nebenklasse. Der Repräsentant dieser Nebenklasse, also das definierte Element, ist irgendein Element aus dieser Nebenklasse. Wenn das Ganze eine Abbildung ist, ja, das soll also Phi von A, soll das Ergebnis bezüglich Psi sein. Ja, diese Nebenklasse hier wird auf Phi von A abgebildet. Ich kann mir aber aussuchen, welches Element aus der Nebenklasse ich hier nehme als Repräsentant. Und dann sollte immer dasselbe Phi Bild herauskommen, weil sonst ist das keine Funktion. Wenn es dann ein Element x aus dieser Nebenklasse gibt und ein Element y aus derselben Nebenklasse, sodass phi von x und phi von y verschieden sind, dann ist das hier keine Funktion. Mit welchem Wert weise ich dann dieser Nebenklasse zu? Phi von x oder phi von y? Es muss ja eindeutig sein. Das heißt, implizit steht hier, dass diese Abbildung wohl definiert ist, das heißt, dass alle Elemente aus der Nebenklasse A mit Kern von Phi dasselbe Bild bezüglich Phi haben. Und dieses Bild, was hier immer auftritt, das nehmen wir als Bild dieser Nebenklasse bezüglich der Abbildung Psi. Also das ist die Wohldefiniertheit, also das ist das Erste, was man zeigen muss beim Beweis. Die erste Aufgabe, Psi ist wohldefiniert. Ist also tatsächlich eine Funktion. Das heißt, was Sie beweisen müssen, ist, dass für alle x aus A Ring Kern Phi alle Elemente aus derselben Nebenklasse haben dasselbe Bild. Das heißt, für alle die gilt, Phi von x ist gleich Phi von A. Na, dann kann ich ja sagen, ich nehme die Nebenklasse her. Irgendein Element aus dieser Nebenklasse, schauen wir das Bild bezüglich Phi an und das ist mein Psi-Bild. Das ist das Bild der Nebenklasse unter der Abbildung Psi. Also das ist die erste Aufgabe, die man hier zu erledigen hat, das hier nachzuweisen und damit zu beweisen, dass das hier überhaupt eine Abbildung ist. Gut, also das hier schaut so aus in diesem Beispiel. Der Homomorphiesatz sagt, dass das immer so sein muss. Dass Sie also, wenn Sie dann diese Farbenzuordnung haben, dann sind alle Nebenklassen einfärbig. Das sagt also der Homomorphiesatz, dass das so ist. Und dann können wir diesen Nebenklassen mit der Abbildung Psi einfach die entsprechend gefärbten Menge Elemente, also das heißt das Bild von E oder das Bild von C, das muss ja dasselbe sein, das Bild von A oder D, das muss dasselbe sein, nämlich U, und das Bild von B oder F, Ja, das soll, ist auch immer dasselbe, wenn ich schaue. Dann kann ich also jeder Nebenklasse quasi ihre Farbe zuordnen. Und Sie sehen auch hier die Faktorgruppe, wenn Sie das hier genau anschauen. Der Kern von Phi, das ist die Untergruppe der Normalteiler bezüglich dem die Nebenklassenzerlegung funktioniert. A-Ring-Kern Phi und B-Ring-Kern Phi, das sind also die anderen beiden Nebenklassen. Der Normalteiler hat zwei Elemente, die Gruppe hat sechs Elemente, also gibt es drei Nebenklassen. Die Nebenklassen sind genau die Farben. Und jetzt können Sie ja diese Tabelle, wie sie hier ist, auch interpretieren als Rechnen mit den Farben. Ja, Sie sehen also hier, wenn Sie zwei rote Elemente multiplizieren beispielsweise, dann kommt immer ein rotes Element heraus. Wenn ich dann ein grünes mit einem blauen Element multipliziere, egal wie ich es auswähle, dann kommt hier immer ein rotes Element heraus. Wenn ich zuerst ein blaues Element nehme und nachher mit einem grünen multipliziere, landen Sie in diesem Block, das heißt, Sie erhalten auch immer ein rotes Element. Das heißt, Sie können das Ganze gleich mit den Farben rechnen. Und ich kann gleich sagen, rot mal rot ist rot mal grün ist grün mal grün ist blau, etc. Das Rechnen mit den Farben, was man hier in dieser Tabelle sieht, ist nichts anderes als das Rechnen in der Faktorgruppe. Denn die Farben entsprechen ja genau den Nebenklassen. Ja, und die Nebenklassen der Nebenklassenzerlegung hier, das sind ja genau die Elemente der Faktorgruppe. Also die Untergruppe, der Normalteiler und alle seine Nebenklassen, die bilden die Menge, auf der die Faktorgruppe definiert ist. Das ist also die Menge und die Operation ist einfach das Rechnen mit den Farben, was Sie hier aus dieser Operationstafel sehen können. Kern von Phi, das ist die grüne Klasse, multipliziert mit B Ring Kern Phi, das ist eine andere Nebenklasse, nämlich die blaue Nebenklasse, ergibt, da landen Sie immer in diesem Block hier, das heißt, was rauskommt, ist immer Kern von Phi. Das ist das Rechnen der Faktorgruppe, was Sie also durch diese Farben hier sehen. Und mit dieser Abbildung Psi bilden Sie ab die Elemente der Faktorgruppe, also die Farben hier sozusagen. Sie bilden ja die Farben ab, Sie bilden die Klassen ab, die Nebenklassen, in die Gruppe H. Und wohin bilden Sie ab? Die Bilder, die möglich sind, sind N, U und V. Psi von Kern Phi ist N, Psi von A in Kern Phi ist U, Psi von B in Kern Phi ist V. Das heißt also, Sie landen in diesem Block hier. Die gefärbten Elemente in der rechten Tabelle sind also genau die Bilder. Die gefärbten Elemente, das ist also die Menge Phi von G. Die Menge der Bilder. Und dieses Kästchen da oben, also diese 4x4 Matrix, wenn Sie so wollen, diese linke der Operationstafel von H, das ist jetzt die Operationstafel auf der Menge Phi von G. Und wir sehen, wenn wir zwei gefärbte Elemente hier in dieser Operationstafel miteinander multiplizieren, dann kommt immer ein gefärbtes Element heraus. Das heißt, die Operation Stern, wenn wir sie nur betrachten auf der kleineren Menge Phi von G, das Phi von G ist eine Teilmenge, in dem Fall sogar eine echte Teilmenge der Gruppe H, das sind also nur die ersten drei Elemente, aber wenn Sie dort drinnen multiplizieren, dann kommen Sie aus der Menge der entfernten Elemente, also aus der Menge Phi von G, nicht heraus. Das ist also abgeschlossen und wenn man sich diese Operationstafel hier anschaut, kann man auch ganz leicht sehen, dass das eine Gruppe ist, denn Sie interpretieren das einfach, N ist zum Beispiel die Restklasse 0 quer, U ist die Restklasse 1 quer und V ist die Restklasse 2 quer, Modulo 3, dann erhalten Sie genau dieses Schema hier. Ja, das heißt, das ist isomorph zur Gruppe Z3 mit der Addition. Das hier ist also eine Gruppe. Und das ist kein Zufall. Der Oberwiesert sagt Ihnen, dass diese Menge hier immer eine Gruppe bildet. Also das ist immer eine Untergruppe von A. Also hier die Elemente N, U und V, die bilden eine Untergruppe der Gruppe H dieser sechs Elemente. Gut, und auch die Nummer 4 sieht man jetzt hier. Die Faktorgruppe, wie gesagt, die Gruppe ist das Rechnen mit den Farben in der Röntgen-Operationstafel. Und wenn Sie sich die Farben, das Farbmuster hier anschauen und das Farbmuster hier anschauen, dann sehen Sie, das ist dasselbe. Was steht hier? Wenn wir die Elemente nach den Farben Rot, Grün, Blau ordnen, dann steht hier Rot, Grün, Blau, Grün, Blau, Rot und Blau, Rot, Grün. Und hier steht es genauso. Aber wenn wir die Elemente in der gleichen Reihenfolge anordnen, dann bekommen wir, haben wir ganz genau die gleichen Reihenfolgen wie hier von den Farben. Das heißt, das ist isomorph. Das ist ganz klar im Isomorphismus. Links haben Sie die Farben und rechnen mit den Farben ganz genauso, wie Sie auf der, in der rechten Gruppe mit den Farben rechnen. Also das heißt, das ist wirklich isomorph. Hier heißen die Elemente halt M, U und V und hier heißen die Elemente halt Kernphi, A-Ring-Kernphi und B-Ring-Kernphi. Okay? Aber das Rechnen ist ganz genau dasselbe. Das ist nur eine Umbenennung der Elemente, also Sie sehen die Faktorgruppe G nach Kernphi. Die Faktorgruppe, also das heißt die Menge der Farben in der linken Tabelle und das Rechnen der Farben gemäß diesem Muster hier, ist genau dasselbe wie die Gruppe Phi von G, bis auf die Bezeichnung der Elemente und die Bezeichnung der Operation. Das ist also isomorph. Ja? Nein, Phi muss nicht negativ sein, Psi muss negativ sein. Ja? Psi ist der Isomorphismus. Phi selber ist kein Isomorphismus, also hier diese Abbildung, Phi, die hier in diesem Beispiel ist, ist nicht biegiv, die bildet ja nur auf die Elemente N, U und V ab. Das Element, jedes Element tritt sogar doppelt auf, ne? Das heißt, das ist nicht injektiv und so ist es auch nicht, weil die Elemente W, X, Y, die kommen gar nicht vor als Bilder. Also Phi ist keine biegive Abbildung, aber Psi, Psi ist die Zuordnung der Farben zu den Zuordnungen, zu den Elementen N, U und V. Das ist also diese Abbildung, die hier in der letzten Zeile steht. Das ist die Abbildung Psi, die ist bijektiv. Und zwar bijektiv zwischen der Faktorgruppe, das ist also die Farbmenge auf der linken Tabelle, und zwischen der Gruppe Phi von G, das ist die Menge der gefärbten Elemente mit dieser Operationstafel oder dieser Teiloperationstafel, die hier im links oberen Eck steht, ist. Das ist eine Bildung. Aber Sie haben drei Farben hier und Sie bilden ab auf N und V und das entspricht genau diesen drei Farben. Ja, das ist also eine bijektive Abbildung zwischen der Faktorgruppe, ja, die Menge der Nebenklassen hier wird bijektiv abgebildet auf die Menge der Bilder bezüglich Phi. Das ist diese Abbildung hier, die in der letzten Zeile steht. Ja, die Menge Phi von G, wie gesagt, das ist also die Menge Phi von E, A, B, C, D, F. Das ist die Menge aller Bilder. Also die Menge Phi von E, Phi von A, Phi von B, Phi von C, Phi von D und Phi von F. Ja, da kommt natürlich jedes Element doppelt vor. In einer Menge reicht es, wenn wir es einmal angeben. Das ist also genau die Menge N, U, V. Das ist die Menge der Bilder und diese Menge bildet hier eine Gruppe, wie man auf dieser Tafel hier sehen kann. Und diese Gruppe ist isomorph zur Faktorgruppe, also zur Gruppe der Farben hier, zur Gruppe der Klassen, Kernphi, A-Ring-Kernphi und B-Ring-Kernphi. Und das ist genau die Aussage des Homomorphiesatzes. Ja, dass das hier sich bei diesem Beispiel funktioniert und dass das immer so ist. Das heißt, was muss man beweisen? Man muss erstens einmal beweisen, die Wohldefiniertheit, dass also wie wirklich jede Nebenklasse einfärbig ist. Ja, wenn wir dieses Farbschema benutzen. Das heißt also, dass die Bilder der Elemente in ein und derselben Nebenklasse immer dasselbe sind. Weil da kann ich sagen, gut, betrachten Sie diese Nebenklasse, nehmen Sie irgendein Element aus dieser Nebenklasse, schauen Sie sich an, was ist das Bild. Und jetzt sagen Sie, das Bild der Nebenklasse soll jetzt genau dieses Bild sein. Ja, es ist eben das Bild. Das ist die Abbildung Psi. Da muss man natürlich zeigen, Als nächstes. Was muss man noch zeigen? Man muss zeigen, dass die objektiv ist. Das ist. Ja. Die Subjektivität sieht man wohl gleich, weil ja jedes A liefert Ihnen eine Nebenklasse, A liegt Kern von Phi. Das heißt, jedes Phi von A, das möglich ist, also jedes Element aus Phi von G, tritt tatsächlich auf. Man sieht also sofort, dass diese Abbildung surjektiv ist. Man muss also noch zeigen, dass das injektiv ist. Und injektiv ist es, wenn Sie zwei verschiedene Nebenklassen hernehmen. Ja, oder Sie. Also die Surjektivität hier ist einfach. Die Injektivität, was ist zu zeigen? Sie müssen zeigen, wenn x aus A im Kern phi ist und y aus B im Kern phi und die beiden Nebenklassen sind verschieden, ja, dass es also verschiedene Nebenklasse ist, dann müssen auch die Bilder verschieden sein, also dann muss auch phi von x verschieden von phi von y sein. Das heißt, es gibt keine zwei Nebenklassen, die dieselbe Farbe haben. Das ist das, was Sie letztendlich zeigen müssen. Und zu guter Letzt, das Dritte, was Sie zeigen müssen, ist, dass Psi ein Homomorphismus ist. Ja, das heißt, dass Psi angewendet auf das Produkt von zwei Nebenklassen dasselbe ist wie das Produkt der Psi-Bilder. Ja, also Psi, also, das ist ja kein schwieriger Beweis. Die Homomorphie-Eigenschaft. Ja, objektiver Homomorphismus heißt Isomorphismus. Also das muss man zeigen. Die Homomorphie, das geht relativ leicht. Sie müssen zeigen, dass Psi von A in Kern Phi eine Nebenklasse multipliziert mit einer anderen Nebenklasse, ja, möglicherweise dieselbe, Karl. Das ist eine Nebenklasse, das ist eine Nebenklasse. In der Faktorgruppe kann man mit Nebenklassen rechnen, also wir können diese beiden Nebenklassen miteinander multiplizieren. Wir wissen auch, wie man in der Faktorgruppe rechnet. Man nimmt nämlich die Repräsentanten, multipliziert sie und die Nebenklasse des Produktes ist das Produkt der Nebenklasse. Das heißt, was da rauskommt, ist einfach Psi von der Nebenklasse von A in B. Das heißt also A in B, Rekern Phi. Das kommt hier heraus. So rechnet man ja in der Faktorgruppe. Na gut, und nach Definition ist das aber nichts anderes. Psi von einer Nebenklasse ist das Bild des Repräsentanten unter Phi. Ja, so war das definiert. Eine Nebenklasse wird abgebildet auf das Bild ihres Repräsentanten. Und welchen Repräsentanten Sie nehmen, das ist wurscht, ob Psi wohl definiert ist. Das heißt, das Ganze ist Phi von A in B. Phi ist aber ein Homomorphismus, also das Ganze ist Phi von A, Stern Phi von B. Und das kann man wieder schreiben, das Ganze ist jetzt Psi von A Ring Kern von Phi, Stern Psi von B Ring Kern von Phi. Nicht wahr? Phi von A ist nichts anderes. A ist das Bild von A in Kern Phi. Also haben Sie das hier und Phi von B analog. Und jetzt steht genau das da, was wir haben wollen. Psi vom Produkt von zwei Nebenklassen ist das Produkt der Psi-Bilder dieser beiden Nebenklassen. Das heißt also, Psi ist ein Homomorphismus. Gut. Damit lassen wir es gut sein. Die Wohldefiniertheit, also das kann man zeigen. Man machen wir nicht die Inaktivität, das kann man sich auch überlegen. Lassen wir auch aus, gehen wir zu Riemen und Körper zum nächsten Abschnitt. Also ich hoffe, dass dieses Beispiel ein bisschen die Aussage des Homophobie-Satzes, ich weiß, das ist ein sehr abstrakter Satz, aber ich hoffe, dass das ein bisschen, erhellen konnte, was der Satz aussagt und wie die Strukturen hier miteinander zusammenwirken. Also ich glaube, dass dieses Beispiel wahrscheinlich einfacher zu verdauen ist als der Beweis des Homophobie-Satzes. Deswegen belassen wir es bei diesem Beispiel und beim Beweis haben wir also nur die einfachen Teile haben wir gemacht. Die komplizierten Teile können Sie sich, wenn Sie es genau wissen wollen, auch im Buch nachlesen bzw. in den Übungsleiter fragen. Das ist auch nicht nach der Vorlesung, wenn Ihnen etwas unklar ist. Ja, das sage ich mal, ist nicht so wichtig. Gut, Ringe am Körper. Bis jetzt haben wir mit Gruppen gearbeitet, mit Gruppen, das war eine Menge. Und auf dieser Menge gab es eine Operation. Das Ganze war das also gedacht als Nachahmung des Rechnens mit Zahlen, was wir so kennen. Wir wollen also sehen, welche abstrakten Strukturen sind da die, die dahinter stehen und tatsächlich treten ja Gruppen in vielfältigen Kontext auf. Also nicht nur bezahlen, sondern auch als Rechnen mit Funktionen, Rechnen mit Matrizen, Rechnen mit allen möglichen Dingen. Also Gruppen, das ist wirklich eine essentielle Struktur, die eigentlich den Zahlen zugrunde liegt. Also wir haben hier wirklich das Wesentliche herausgeschält. Allerdings, wenn man Rechnen mit Zahlen betrachtet, reelle Zahlen beispielsweise, dann können wir nicht nur addieren, sondern üblicherweise betrachten wir da immer zwei Operationen, Addition, Multiplikation und wenn Sie denken ans Ausmultiplizieren, das Ausmultiplizieren, da steckt das Distributivgesetz dahinter. Das heißt, diese beiden Operationen sind nicht unabhängig. Die Multiplikation für sich genommen kann man natürlich betrachten, das ist ein Monoid, ja, die reellen Zahlen mit der Multiplikation, die reellen Zahlen mit der Addition sind eine Gruppe, die reellen Zahlen ohne Null mit der Multiplikation sind auch eine Gruppe. Aber diese beiden Operationen sind nicht unabhängig, denn es gelten noch weitere Rechengesetze, die wohl fürs Rechnen mit reellen Zahlen wesentlich sind, ja, die Multiplikation und die Addition miteinander in Verbindung bringen und das ist das Distributivgesetz. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, anzuschauen, was passiert, wenn wir zwei Operationen haben auf einer Menge und wir fangen einmal an mit einfachen Eigenschaften. Wir haben eine Menge R. Dort gibt es eine Addition und eine Multiplikation. Ja, das ist die übliche Sprechweise in diesem Kontext. Ja, auch wenn wir jetzt als Modell können wir uns immer die reellen Zahlen vorstellen. Sozusagen, um eine Intuition zu haben von dem, was hier passieren wird. In Wirklichkeit sind das aber ganz abstrakte Dinge. Es ist irgendeine Menge von abstrakten Elementen. Das ist irgendeine binäre Operation, die da drauf liegt. Das ist eine andere binäre Operation, die auf dieser Menge wirkt. Und die beiden Operationen sollen gewisse Gesetze erfüllen. Und damit wir sie leichter unterscheiden können, sagen wir, die eine, wo wir das beim Reden leichter unterscheiden können, nennen wir die eine Operation Addition, bezeichnen sie mit Plus, damit wir referiert sind, und genauso mit Mal, die zweite Operation bezeichnen wir mit Mal, und wir nennen sie halt Multiplikation. Na gut, und so eine Menge nennt man einen Ring, wenn folgendes gilt. Erstens, die algebraische Struktur R plus, also diese Menge mit ihrer ersten Operation, mit der Addition, soll eine abelsche Gruppe sein. Zweitens, diese Menge R mit ihrer Multiplikation soll eine Halbgruppe bilden. heißt, es muss abgeschlossen sein. Das Multiplizieren führt sie aus der Menge R nicht heraus. Und es muss assoziativ sein. Das ist also eine assoziative Operation. Diese Operation hat viel mehr Eigenschaften. Sie ist assoziativ, sie hat ein neutrales Element. Für jedes Element gibt es ein diverses Element. Und sie ist auch noch kommutativ. Also die Addition ist eine starke Struktur. Die Multiplikation erreicht es assoziativ. Mehr wollen wir nicht. Aber wir wollen drittens noch die Distributivgesetze. Es soll gelten, a mal b plus c ist a mal b plus a mal c. Sie können also ausmultiplizieren. Und a plus b mal c ist a mal c plus b mal c. Ich muss beides fordern. Wenn ich nur das eine habe, dann habe ich das andere nicht automatisch. Denn wir haben gesagt, die Multiplikation ist eine Halbgruppe, die muss also nicht kommutativ sein. Ja, wenn Sie also in eine Richtung ausmultiplizieren können, also die rechte Klammer, dann heißt das nicht, dass Sie, wenn Sie eine linke Klammer haben, da auch ausmultiplizieren können. Wir müssen also beide Gesetze fordern, damit wir wirklich das Distributivgesetz, so wie wir es kennen, vom Rechnen mit reellen Zahlen, zur Verfügung haben. Gut, dann gibt es noch weitere Dinge. Wir haben nicht explizit gefordert, dass die Multiplikation ein Einzelelement besitzt. Das verlangen wir auch nicht, aber falls eine 1 gibt, also ich sage mal, falls es ein neutrales Element bezüglich mal gibt, also falls die Multiplikation ein neutrales Element besitzt, dann bezeichnen wir das neutrale Element der Addition als 0, das neutrale Element der Multiplikation als 1, ja, in Anlehnung an die reellen Zahlen. Und wir nennen das Ganze einen Ring mit 1 Element. Also die Bezeichnung 0, das verwendet man immer, die Addition ist ja eine arische Gruppe, dort gibt es ein neutrales Element und dieses neutrale Element wird als das Null-Element des Ringes bezeichnet. Ja, wieder in Anlehnung an die reellen Zahlen wohl gemerkt, aber diese Null steht für was anderes, das ist nicht die Zahl Null. Und das ist hier ein abstraktes Element, das halt neutral ist bezüglich der Addition des Ringes. Ja, und wenn die Multiplikation kommutativ ist, dann nennen wir das halt einen kommutativen Ring. Die Addition in einem Ring ist immer kommutativ, die Multiplikation ist nur in kommutativen Ringen kommutativ. So, Werte, sage, gibt es solche Strukturen überhaupt? Ja, einige sind Ihnen schon untergekommen, beispielsweise die ganzen Zahlen. Mit der Addition und der Multiplikation, also jetzt das ganz normale Rechnen mit Zahlen. Die additive Struktur ist eine abelsche Gruppe. Ja, es gibt die ganze Zahl 0, es gibt zu jeder ganzen Zahl eine Inverse, nämlich zu a. Das Inverse ist minus a, assoziativ ist sie auch, kommutativ ist sie auch, Multiplikation ist eine Halbgruppe, ja, ist assoziativ, und Distributivgesetze gelten auch. Mit ganzen Zahlen kann man ausmultiplizieren. Das heißt, das Ganze ist ein Ring, ja noch mehr, dass die Multiplikation hat ein neutrales Element, nämlich 1, und die Multiplikation ist kommutativ, das heißt, das ist ein kommutativer Ring mit 1 Element. Ähnlich die Menge Zm plus und mal, auch die haben wir schon kennengelernt. Die Menge Zm, also die Menge der Restklassen modulo m. Und wir haben schon gesehen, man kann modulo m rechnen, man kann addieren, man kann multiplizieren und es gelten die üblichen Rechenregeln. Das heißt, auch das hier ist der kommutative Ring mit 1 Element. Was haben wir noch kennengelernt? Wenn Sie an die Graphentheorie denken, da haben wir Adjazenzmatrix kennengelernt. Ja, Sie nehmen den Knoten als Zeilen um, nummerieren Sie irgendwie durch und haben dann also genau diese Nummerierung für die Zeilen und Spalten. Und Sie haben in die Zeile I und die Spalte J einen Einser hineingeschrieben, wenn eine Kante zwischen dem I und dem J Knoten besteht und sonst eine Null, wenn dort keine Kante war. Das war die Adjazenzmatrix und wir haben auch gesehen, man kann diese Matrizen miteinander multiplizieren, man kann sie auch addieren. Das heißt, wenn Sie die Menge R n mal n, das ist die Menge aller n mal n Matrizen, Matrizen kann man addieren, komponentenweise. Matrizen kann man multiplizieren, indem Sie einfach den I, J, den Eintrag des Produktes berechnen, indem Sie die I, die Zeile des linken Faktors und die J, die Spalte des rechten Faktors anschauen und dann der Reihe nach erstes mit ersten, zweites mit zweiten, drittes mit dritten Element und so weiter, entes mit entem Element, alle multiplizieren und diese Produkte nachher addieren. Auf die Art und Weise kann man Matrizen multiplizieren. Das heißt, es gibt auf der Menge der n mal n Matrizen eine Addition und eine Multiplikation. Die Addition, die geht komponentenweise. Ja, Sie addieren einfach die Einträge, die an entsprechenden Stellen sind. Der i und der Eintrag und der i und der Eintrag des zweiten zu machen, die werden addiert. Das heißt also, das ist offensichtlich genauso wie das Rechnen mit reellen Zahlen. Das ist eine arische Gruppe. Bei der Multiplikation ist es diese ein bisschen komplizierter definiert, da ist es nicht so ganz klar, was da alles los ist. Man kann allerdings beweisen, dass die Matrizenmultiplikation assoziativ ist. Das heißt, es ist einmal sicher eine Altgruppe. Und weiters kann man beweisen, dass diese beiden Operationen zusammen die Distributivgesetze erfüllen. Das heißt, das Ganze ist einmal im Ring. Im Allgemeinen, das heißt für n größer als 1, ist die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ. Also das ist kein kommutativer Ring. Allerdings ein Ring mit 1 Element. Denn die Matrix, wo in der Diagonale lauter 1 stehen und alle anderen Einträge sind 0, diese Matrix ist das neutrale Element bezüglich des Matrizenproduktes. Ja, Beweis nachrechnen, multiplizieren Sie irgendeine Matrix mit dieser Matrix von links und von rechts und Sie werden sehen, Sie kriegen immer die ursprüngliche Matrix heraus. Also das ist das 1-Element. Es gibt also hier ein 1-Element, das ist ein Ring mit 1-Element, aber kein kommutativer Ring mit 1-Element. Es gibt also auch nicht kommutative Ringe, die da natürlicherweise auftreten. Sie können auch Folgendes betrachten. Die Menge R hoch R, was bezeichnet das? Reelle Zahlen hoch reelle Zahlen ist eine Kurzschreibweise für die Menge aller Funktionen mit Definitionsbereich reelle Zahlen und Zielbereich reelle Zahlen. Das sind also alle Funktionen von R nach R. Funktionen kann man addieren. Ja, ganz einfach. Nehmen Sie eine Funktion von R nach R und noch eine Funktion von R nach R. Dann können Sie die Funktion addieren. F plus G ist definiert als, was macht diese Funktion? Aus dem X wird einfach F von X plus G von X. Also die Summe der Funktionen ist jene Funktion, die jedem x die Summe ihrer Minder zuordnet. Das heißt, Sie haben jetzt eine Addition auf der Menge der Funktionen. Dann können Sie Funktionen miteinander verknüpfen. Ja, F von IG. Das heißt also zuerst G anwenden und auf das Ergebnis F anwenden. Das ist eine Art Multiplikation von Funktionen. Das heißt, wieder eine Struktur mit zwei binären Operationen. Und die Addition, die wird zurückgespielt auf die Addition R. Das heißt, die hat auch alle Eigenschaften von R, Kommutativität, Assoziativität etc. Das ist also eine arische Gruppe. Dann die Operation Ring. Das ist keine arische Gruppe, aber es ist eine assoziative Operation. Das heißt also, mit Ring wird das Ganze eine Halbgruppe. Wie schaut das aber hier aus? Wenn Sie F plus G Ring H, dann können Sie ausmultiplizieren. Nach Definition heißt es ja zuerst H anwenden und nachher die Summe von F und G. Umgekehrt, F Ring G plus H, hier ist Vorsicht geboten, das geht im Allgemeinen nicht. Ja, weil da heißt es, Sie müssen F anwenden auf die Summe von G und H. Und dass da gerade die Summe von F in G und F in H rauskommt, das ist im Allgemeinen nicht richtig, sondern nur bei sogenannten linearen Funktionen gilt es auch. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht alle Funktionen betrachten, sondern nur die linearen Funktionen, also die, die eine Gerade darstellen, also keine Gerade, die durch den Ursprung geht, als Funktionsdraht haben, dann gilt das zweite Distributivgesetz auch und Sie haben einen Ring. Wenn Sie alle Funktionen betrachten, dann sehen Sie, dass das eine Distributivgesetz gilt und das andere nicht gilt. Das Ganze liefert also keinen Ring. Das müssen also nicht immer beide Distributivgesetze gelten. So, ich habe jetzt die Uhrzeit übersehen und ein bisschen übersehen. Also danke.